Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.
Starten. So, 3, 2, 1, go. Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sind wieder zurück und wir nähern uns ganz langsam, aber sicher der neuen NFL-Saison. Und wenn ich von wir spreche, dann sind das in der Woche Kevin Wischüss und Patrick Rebin. Ich grüße dich. Ja, lang ist her, dass wir in dem Setup gesprochen haben. Ist der Wahnsinn. Ja, absolut, ey. Ganz ehrlich. Vor allem natürlich, ne, wenn ich mir die Playoffs so angucke in der NBA und dann diese vielen tollen Spiele der Lakers sehe, dann muss ich einfach sofort an dich denken. Das Kompliment kann ich nur weitergeben. Ich sehe dich auch schon nachher hier bei uns im Podcast die Patriots droppen, ich sag's dir. Denn es geht bei uns, ihr habt es vielleicht schon erraten, letzte Woche haben wir uns mit den Spielern und Teams beschäftigt, die in dieser Saison unter enormem Druck stehen. Ja, weil von ihnen was erwartet wird, weil sie vielleicht bislang so ein bisschen den Erwartungen hinterhergehinkt haben, vielleicht auch gerade in der letzten Saison den Erwartungen so ein bisschen hinterhergehinkt haben. Und natürlich, wenn letzte Woche die NFC dran war, müssen wir uns in dieser Woche hier mit der AFC beschäftigen und den Spielern und Teams, die eben in der AFC diesen gewissen Druck verspüren, um endlich vielleicht mal was zu reißen, weil sie zu viel Geld verdienen und dafür zu wenig leisten, weil man vielleicht einfach als Team von ihnen mehr erwartet, weil ihr Team von ihnen mehr erwartet oder sie für eine größere Rolle eigentlich vorgesehen hatte und sie den Teamerfolg einfach so ein bisschen schmälern. Aber ich glaube, dazu werden wir dann später schon mal genau kommen. So, Kevin, magst du einfach mal anfangen und uns vielleicht deinen ersten Spieler präsentieren, der in dieser Saison deiner Meinung nach unter besonderem Druck steht?
Ja, gerne. Also den Anfang macht bei mir Tua, also Tua Tagovailoa, Quarterback der Miami Dolphins, der schon die letzten Jahre ja eigentlich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen, in der Kritik stand, aber es gab immer die Gerüchte darum, okay, ist er jetzt wirklich der Franchise-Quarterback der Miami Dolphins oder ist er es doch nicht? Und eigentlich muss man konstatieren, dass er in den Jahren, in denen er da war, nie die eindeutigen Beweise dafür liefern konnte, dass er es ist. Also gerade wenn man die Quervergleiche ziehen möchte zu Joe Burrow bei den Cincinnati Bengals oder auch Justin Herbert bei den Los Angeles Chargers, die in ihrem zweiten Jahr einfach schon bewiesen haben, dass sie das Potenzial besitzen, eine Franchise, eine Offense anzuführen. Und Tua konnte das in seiner Zeit bei den Miami Dolphins bislang nicht. Da waren gute Ansätze dabei, aber ebenso viele, naja, Fragezeichen. Und jetzt hat man ihm mit Tyreek Hill und eigentlich auch einer sehr guten Offseason, muss man sagen, sehr viele Waffen zur Seite gestellt und eigentlich, ich benutze bewusst das Wort eigentlich, alles getan, dass ein talentierter, junger Franchise-Quarterback sein Team mindestens mal in die Playoffs führen kann. Also das muss das Mindestziel dieses Teams sein. Und ich persönlich habe meine Zweifel, ob Tua das kann, aber er muss es halt leisten. Also es gibt kein Wenn und Aber für dieses Team, nicht zuletzt auch aufgrund der Personalentscheidungen, auf der Headcoach-Position und so weiter und so fort, das ganze Drama drumherum. Also da ist so viel passiert und alles zentriert sich eben auf Tua, denn wenn wir zum Beispiel zurückdenken an die ganze Thematik mit Brian Flores, dem Ex-Headcoach der Dolphins, es ging ja das Gerücht drum, dass mitunter er auch entlassen wurde, weil eben seine Sichtweise auf Tua nicht ganz damit d'accord war, wie das Front Office und die Teambesitzer ihn gesehen haben. Und man hat jetzt so viele Ressourcen hineininvestiert in Tua, weil man eben so davon überzeugt ist und quasi mit diesem Schiff untergehen möchte, dass Tua jetzt einfach liefern muss. Und deswegen steht er für mich in der kommenden Saison vielleicht mehr als jeder andere Spieler. Ich bin gespannt, ob du noch jemand anderen präsentieren kannst, aber steht er für mich mehr unter Druck als jeder andere.
Tatsächlich, überraschenderweise, habe ich Tour natürlich auch auf meiner Liste und gebe dir deswegen absolut recht damit, wenn du sagst, dass Tour ein Spieler ist, der in dieser Saison extrem unter Druck steht. Ich habe tatsächlich noch einen Spieler aufgeschrieben, der meiner Meinung nach mehr unter Druck steht.
Okay.
Als Tour oder wo ich der Meinung bin, dass dieser Spieler fast noch mehr liefern muss als Tour. Deswegen mal gucken, was du dann nachher dazu sagst. Ich will jetzt noch nicht spoilern, aber ich gebe dir natürlich auf jeden Fall recht damit, dass Tour extrem unter Druck steht. Er wurde als der neue Franchise-Quarterback präsentiert und geholt. Ja, ich glaube, darunter muss man ihn nicht verkaufen. Das, denke ich mal, kommt relativ gut hin. Er ist hoch gedraftet worden. Man hat wirklich sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren, glaube ich, auch einfach in ihn gesetzt. So. Zumindest gefühlsmäßig ist er ja auch schon vor seinem Draft relativ stark gehypt worden und hat dann eben bislang nichts davon so wirklich zeigen können, was man von ihm erwartet hat, was auch, sage ich mal, die NFL so ein bisschen von ihm erwartet hat. Ja, also jetzt mal ganz ab von den Erwartungen des Teams beziehungsweise der Fans, auch so ein bisschen so dieses, sage ich mal, League-wide, Nation-wide-Ding. Das war mehr, als er bisher auf den Platz gelegt hat. So. Das ist halt einfach das Ding. Und ich meine, wir hatten ja auch zum Beispiel so ein bisschen das Problem, dass man ihm auch nicht so wirklich vertraut hat, offensichtlich, ja. Hatte sich ja da auch zum Beispiel sehr, sehr viele Snaps mit Ryan Fitzpatrick teilen müssen, so, ja, was dann auch sehr, sehr überraschend kam, wo man ja eigentlich gesehen hatte oder gedacht hatte vor der Saison, so, okay, cool, wir haben jetzt hier einen Clear-Cut Nummer 1 Quarterback, nämlich Tua Tagovailoa, den du eben hoch gedraftet hast und der mit vielen Vorschusslorbeeren in die NFL kommt, und wir haben mit Ryan Fitzpatrick halt einen Backup-Quarterback, einen guten Backup-Quarterback, das will ich ihm nicht absprechen, aber halt eben nur ein Backup-Quarterback. Und da hätte eigentlich niemand gedacht, dass am Ende ja die beiden sich basically 50-50 ihrer Snaps teilen und, sage ich mal, so ein bisschen das Momentum auf dem Roster sogar eher in Richtung Ryan Fitzpatrick geschiftet ist. So. Das war ja schon mal so ein bisschen krass und schon mal so ein bisschen so ein Stunner. Und deswegen glaube ich tatsächlich auch, dass bei den Dolphins jetzt nach dieser Saison allmählich die Frage anstehen muss, wie macht man weiter auf der Position des Quarterbacks? Ja, also geht man weiterhin den Weg mit Tua? Schaut man, wohin ein Tua noch bringen kann, wie weit es möglich ist, also quasi wo sein Ceiling ist momentan, wie weit man und ob er überhaupt die Möglichkeit hat und die Fähigkeiten besitzt, dieses Ceiling dann irgendwann in den nächsten Jahren zu durchbrechen, weil ich meine, natürlich, klar, er ist jetzt momentan noch ein junger Quarterback, aber wenn du jetzt ihm noch 5 Jahre gibst, ja, weil man immer sagt, okay, ja, er ist ein Talent, und der braucht halt seine Zeit, ja gut, irgendwann hört dann halt dieses Talent-Ding auch mal auf. Und das Problem wird halt einfach dann auch, dass man nicht jünger wird mit der Zeit, ja. So heißt, wie lange geben sie ihm noch? Wie hoch ist das Ceiling, das sie momentan bei ihm sehen? Und was kann man machen, um, sage ich mal, das so ein bisschen abzufedern, ja, weil es halt auch relativ wenig Sinn macht, einen Quarterback wie Tua Tagovailoa hoch zu draften. Und dann jetzt vielleicht noch für viel Geld einen Backup-Quarterback sich zu holen, bei dem man auch davon ausgehen kann, dass er als Starter einige ganz gute Reps sehen kann. So. Das macht halt auch relativ wenig Sinn. Heißt, die Frage ist dann wirklich, ist Tua unser zukünftiger Starter oder müssen wir uns jetzt umschauen nach einem neuen potenziellen Starting-Quarterback?
Darüber.
Und das ist dann...
Ja, mach ruhig.
Ich habe nur noch, und das ist dann eben richtungsweisend für die Karriere von Tua.
Und wie du schon richtig sagst, wenn man jetzt auf die Miami Dolphins schaut, es gab ja in den letzten Jahren diverse Optionen für dieses Team, quasi vorher die Reißleine zu ziehen. Sie hatten ja hohe Draftpicks, ja, und haben sich bewusst dagegen entschieden, einen Quarterback zu nehmen und stattdessen auf Tua zu setzen. Und jetzt ist man eben in der Situation, dass man gesagt hat, da muss man den Miami Dolphins auch ein Kompliment aussprechen. Sie haben eben so ein bisschen das gemacht, was die New York Giants letzte Saison gemacht haben und quasi gesagt, okay, wir nehmen jetzt das Geld in die Hand in der Offseason, respektive nutzen die Draftpicks, damit eben unser Quarterback keine Ausreden hat. Und Tua hat jetzt in der kommenden Saison keine Ausreden. Also er kann nicht sagen, ich habe keine Waffen, er kann nicht sagen, ich habe keinen Coach und so weiter und so fort. Und das Wichtigste ist eben die Evaluation. Und ich glaube, für die Dolphins ist das ein entscheidender Punkt, dass man am Ende dieser Saison auf jeden Fall weiß, ob Tua die Antwort ist oder nicht.
Ja, absolut. Da bin ich auf jeden Fall bei dir. Und ja, sie müssen es, wie ich gerade eben ja schon gesagt habe, sie müssen es einfach dann auch wissen, weil sie planen oder weil sie sehen müssen, ob sie mit ihm planen können oder nicht.
Ja.
Ob sie sich auf ihn verlassen können oder nicht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig tatsächlich für das Team und dann eben auch für die Zukunft des Teams, weil ansonsten verbaust du dir einfach so extrem viel damit. Weil, wie du schon gesagt hast, ja, jetzt hast du schon quasi deine guten möglichen Picks, die du auf einen Quarterback hättest anwenden können, so ein bisschen deferred in Anführungszeichen, um Tour eben dann noch seine Raps zu geben, hey, fair, alles cool, hat er sich auch, sage ich mal, verdient, jetzt nicht unbedingt, aber ist okay für ihn, er ist ein junger Quarterback, aber er muss jetzt eben liefern, ohne Wenn oder Aber. In dieser Saison kommt es für ihn drauf an.
Es gibt ja auch historisch, gerade in den letzten Jahren, hat das Beispiel der Los Angeles Rams mit Jared Goff für einen Zeitenwandel, ist ja so ein bisschen das Wort, was gerade durch die Politik geistert. Und das kann man auch da gut übertragen, denn die Rams haben Jared Goff langfristig einen Vertrag gegeben und haben es bereut. Haben die Cleveland Browns jetzt mit Baker Mayfield gesagt, okay, wir ziehen lieber vorher die Reißleine. Und Teams sind eben abgeschreckt und sind vorgewarnt, weil sie wissen, sie haben nur eine gewisse Zeit, um ihren Quarterback zu evaluieren, bis sie ihn bezahlen müssen. Und bis dahin brauchst du nun mal diese Antwort.
Ja, absolut. Alright, dann würde ich sagen, war das jetzt auf jeden Fall schon mal ein starker Einstiegstake. Vielleicht schneide ich den auch um und stelle ihn zum Schluss. Nein, war ein Spaß. Das war ein toller Take für den Anfang, finde ich. Über Tua Tagovailoa und warum er in dieser Saison tatsächlich under pressure ist und eben auch von sehr, sehr vielen Augen sehr, sehr kritisch beäugt werden wird innerhalb seiner eigenen Franchise und natürlich auch von außen und von den Fans seiner Franchise der Miami Dolphins. Und deswegen würde ich sagen, geh mal jetzt an der Stelle mal ganz kurz in die Pause und danach nenne ich mal meinen ersten Kandidaten, bei dem ich glaube, yo, Diggi, das sollte dein Jahr werden. Und ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst.
Würdest du denn als kleiner Teaser, würdest du denn sagen, er ist under more pressure als Tour?
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, welchen Spieler ich als nächstes nehme. Warte, lass mich mal auf meine... Nee, würde ich nicht sagen. Also er hat nicht mehr Pressure als Tour, aber eben auch Pressure.
Okay.
Ich glaube, so viel kann ich sagen.
Ich bin gespannt.
Alles klar. Dann hören wir uns nach einer ganz kurzen Pause. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bei uns geht's heute um Spieler in der AFC, die Druck haben, beziehungsweise Spieler und Teams in der AFC, die Druck haben, diese Saison etwas reißen zu müssen, weil sie mit mehr Vorschusslorbeeren gekommen sind, wie jetzt zum Beispiel gerade eben bei Tua Tagovailoa, über den wir gerade gesprochen haben, oder weil sie halt einfach, ja, vom Team her langsam mal was reißen müssten, weil sie eben eigentlich, ich will nicht sagen Championship-Build sind, aber zumindest mal so gebaut wurden, dass sie für einen Playoff-Run, vielleicht sogar für einen tiefen Playoff-Run, eigentlich genug Feuer unterm Arsch und Feuer im Team haben müssten. So, wir haben gerade eben, ich habe es schon gesagt, über Tua Tagovailoa gesprochen, relativ lange, relativ ausführlich, einfach weil wir uns auch beide bei diesem Namen sehr, sehr einig waren und ihn beide auf unserer Liste hatten. Jetzt bin ich dran und ich würde tatsächlich mal den Namen Lamar Jackson in den Raum werfen. So, Lamar Jackson hat bisher meiner Meinung nach auch nicht das gezeigt, was er drauf hätte und für was er eigentlich geholt wurde, weit weg von jeglichen Titelambitionen bisher gewesen und definitiv nicht das gezeigt, was er eigentlich könnte. Ja, vor allem hat er auch immer noch Probleme, so ein bisschen seinen Wurf so richtig zu finden. Er ist ein grandioser, mobiler Quarterback, ja. Aber halt eben nicht diese Art Cam Newton bei den Carolina Panthers Quarterback, sondern ja, ihm fehlt halt einfach noch diese Wurfkomponente. Ich will damit nicht sagen, dass Cam Newton jemals einen überragenden Wurf gehabt hätte, aber er war eben gut genug, um sich mit den Carolina Panthers dann bis in den Super Bowl mit den Denver Broncos zu duellieren vor ein paar Jahren. Und das fehlt bei Lamar Jackson einfach und da ist jetzt auch langsam mal so ein bisschen do or die für ihn angesagt, finde ich, weil natürlich auch, ja, hab's gerade eben schon gesagt, du wirst nicht jünger als Quarterback und die Baltimore Ravens, die warten eigentlich nur drauf, dass er richtig zündet und dass er ihnen mal einen tiefen Playoff-Run beschert.
Puh, ja, finde ich schwierig. Also ich gehe mit, dass Lamar Jackson in der kommenden Saison abliefern muss, hinsichtlich die Baltimore Ravens müssen die Playoffs erreichen. Ich glaube, da gibt es auch keinen Wenn und Aber. Wo ich mich ein bisschen schwer tue zu sagen, gerade wenn wir ihn nach Tour als den Nächsten nennen, ich glaube, die Baltimore Ravens, also er wird von den Baltimore Ravens auf jeden Fall langfristigen Vertrag kriegen, einen hochdotierten Vertrag. Das System der Offense ist auf ihn zugeschnitten, auf seine Stärken. Ich gebe dir recht, dass er als Passer ist er halt nicht auf dem Niveau eines Franchise-Quarterbacks. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, er hat schon Fortschritte gemacht. Also er hat sich von einem miserablen Passer zu einem durchschnittlich bis okayen Passer gesteigert. Und ich denke, die Tatsache, dass die Baltimore Ravens die letzten Jahre hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind, lag nicht nur an Lamar. Also ich...
Ja, gut, aber ich meine, er ist der Quarterback, er muss das Team führen. Und wenn die Erwartungen halt wirklich eklatant zurück oder die Erwartungen eklatant verletzt werden, in Anführungszeichen, beziehungsweise das Team nicht so performt, wie es performen sollte und eigentlich auch performen könnte, meiner Meinung nach, da rede ich jetzt nicht von einem Super Bowl. Davon sind wir bei den Ravens noch relativ weit entfernt. Dabei rede ich vor allem erstmal von einer Playoff-Qualifikation und dann eben auch mal vielleicht einem tieferen Playoff-Run, dass wir sie vielleicht mal in einem, weiß ich nicht, AFC-Championship-Game sehen oder so.
Aber ich glaube, die Baltimore Ravens brauchen keinen Lamar Jackson, der auf absoluten Top-5-Quarterback-Level spielt, um das zu erreichen. Also die Defense, gerade die Secondary, ist vielleicht zumindest namentlich und perspektivisch und vom Potenzial her mit das Beste in der Liga. Ich glaube, die Offense mit Lamar Jackson, mit natürlich mit Mark Andrews, ich glaube schon, dass das gut genug sein kann, wenn alles zusammenkommt. Natürlich ist der Unterschied zwischen dem Baltimore Ravens, so wie wir jetzt über sie reden, und den Kansas City Chiefs der letzten Jahre zum Beispiel, dass man bei den Ravens das Gefühl hat, wenn sie jetzt in der kommenden Saison ins Championship-Game kommen, schaffen sie es im Jahr darauf wahrscheinlich nicht nochmal. Also das wäre so ein, wenn sie es einmal schaffen, würden wir alle sagen, oh krass, sie haben es geschafft, aber würden nicht davon ausgehen, dass sie es nochmal schaffen. Und ich gehe grundsätzlich aber schon mit, dass Lamar Jackson in der kommenden Saison auch aufgrund seiner Vertragssituation natürlich funktionieren muss. Also er muss zeigen dass er langfristig die Antwort sein kann und dass er mit seinem neuen Vertrag, denn du sprichst das steigende Alter schon an, diese Athletik, die natürlich jetzt überragend ist, die wird nicht für immer sein. Und wenn er einen Vertrag bekommt, wird er den für die nächsten 5 Jahre kriegen. Er ist jetzt 25. Heißt mit
ja, ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt nämlich tatsächlich auch mein Tipp gewesen, dass wir dann einen Vertrag über 4-5 Jahre sehen.
Ja, und dann ist das mit der Athletik vielleicht noch ein geringeres Thema, aber das Beispiel Cam Newton ist eben sehr gut, weil bei Cam Newton hat man gesehen, dass von ihm als Quarterback faktisch nicht viel blieb, nachdem der Wurfarm dann einfach auch altersbedingt und verletzungsbedingt nicht mehr da war. Und dann war er jemand, der eigentlich nicht mehr spielbar war als Starter. Und da ist natürlich so ein bisschen das, was bei Lamar Jackson auch mitschwingen kann. Denn wenn man zum Beispiel den Quervergleich zu Kyler Murray bei den Arizona Cardinals sieht, Kyler Murray hat einen starken Wurfarm, der ist extrem akkurat, da ist ordentlich Wumms dahinter und das fehlt Lamar. Deswegen würde Kyler Murray, wenn man seine Größe mal ausklammert, auch ohne diese Athletik-Komponente funktionieren. Und Lamar muss in der kommenden Saison beweisen, dass er als Passer funktioniert. Und ich glaube, wenn er das schafft, dann ist er eigentlich über viele, nicht über jeden, aber über viele Zweifel erhaben.
Absolut. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber mit dem, was er eben bisher gezeigt hat, ist er davon ein gutes Stück weit weg, uns das zu zeigen, meiner Meinung nach.
Das stimmt.
Aber er muss es uns halt eben zeigen, ja, weil wie du schon gesagt hast, wir reden jetzt bei ihm über einen langfristigen Vertrag, vor allem auch über einen hochdotierten Vertrag, den er natürlich auch selber haben möchte, klar. Und du willst dir natürlich auch als Ravens dann nicht die Blöße geben, zu sagen, so viel wollen wir dir doch nicht zahlen. Sorry, wir wollen dich nicht zu, Top X Quarterback der Liga machen, was die Bezahlung angeht, was er aber mit Sicherheit einfordern wird. Ja. So, er kennt ja auch seinen eigentlichen Wert und dazu kommt ja auch, dass viele Spieler sich ganz gerne mal so ein bisschen überschätzen, was das eigene Können und die eigenen Fähigkeiten angeht. Ich wollte gerade schon Tua sagen, Lamar Jackson ist definitiv ein Spieler, auf dem sehr, sehr viele Augen lasten werden in der kommenden Saison und der auch sehr, sehr kritisch beäugt werden wird in der kommenden Saison.
Ja.
Kevin, magst du uns mal deinen nächsten Spieler präsentieren? Oder Team vielleicht dieses Mal?
Ja, wenn du schon ansprichst, dann würde ich tatsächlich mal mein erstes Team nennen und eigentlich auch mein einziges, und das sind die Jacksonville Jaguars, weil ich glaube, dass Trevor Lawrence ein Talent ist, das man nicht vergeuden darf. Also auf keinen Fall. Trevor Lawrence hat am College überragend funktioniert, hatte ein schwieriges Jahr in Jacksonville, ein erstes, weil gefühlt alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Extrem undankbar für einen Rookie-Quarterback. Und die Jacksonville Jaguars, niemand erwartet, dass sie in der kommenden Saison, also auch ich nicht erwarte, dass sie in der kommenden Saison die Playoffs erreichen. Aber es muss für die Jaguars da halten wir wieder das Thema, um die Evaluation von Trevor Lawrence gehen und darum rauszufinden, wo seine Stärken liegen, wo seine Schwächen liegen, und man muss ihm einfach eine Situation schaffen, in der er sein Potenzial ausschöpfen kann. Denn das war in der ersten Saison nun mal nicht gegeben. Und jetzt hat man in der Offseason sehr viel Geld in die Hand genommen. Im Gegensatz zu vielen sehe ich das auch nicht so kritisch, weil ich der Meinung bin, wenn du die Jacksonville Jaguars bist und die letzten Jahre kaum Spiele gewonnen hast, dann hast du auch nicht unbedingt die besten Argumente, um Spieler zu holen, außer Geld. Heißt, du musst es für Spieler nun mal überbezahlen. Stichwort zum Beispiel Christian Kirk, Evan Ingram, Zay Jones. Ob du jetzt einen Zay Jones holen musst und im selben Atemzug einen DJ Chark gehen lässt, beispielsweise, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber alles in allem sind die Jacksonville Jaguars für mich als Team gefordert, weil sie einfach unter Druck stehen, weil sie beweisen müssen, dass sie Trevor Lawrence eine vernünftige Basis geben können, auf der er reifen kann als Spieler, als Franchise-Quarterback, als Aushängeschild dieser Franchise. Denn er wäre ansonsten leider nicht der erste Quarterback, der einfach in eine undankbare Situation geraten ist in seinen ersten Jahren und deswegen nie ansatzweise an das rankommen konnte, was man dachte, dass er sein kann. Also natürlich kommt jeder hochgepickte Quarterback zu einer undankbaren Situation. Zumindest wenn wir so Top 5, Top 6 reden. Aber es gibt dann eben Franchises, die schaffen Strukturen, wie es die Arizona Cardinals zum Beispiel getan haben, wie es die Cincinnati Bengals getan haben und so weiter und so fort. Die schaffen Strukturen, unter denen ein Quarterback sich gut entwickeln kann. Und die Jacksonville Jaguars haben jetzt in der Offseason die Theorie gemacht und müssen jetzt in der Praxis auch mit den Headcoach-Entscheidungen zeigen, dass sie auch in der Praxis dieses Fundament gelegt haben.
Ja, da bin ich absolut bei dir. Allerdings sehe ich tatsächlich nicht, wie sie das erreichen wollen. Weil du hast es schon gesagt, natürlich Quarterback-wise definitiv ein krasses Team. Aber mehr ist dann halt eben auch nicht, ja. So, und da sehe ich halt einfach wirklich krass eklatante Schwächen, weil halt einfach nicht arg viel mehr nachkommt, so böse gesagt. Und ich verstehe deinen Ansatz, ich teile ihn auch absolut und ich finde es auch, das ist tatsächlich auch so mein größtes Problem, was ich so mit diesem Draft-System habe. Dass du halt einfach logischerweise die besten Spieler zuerst pickst, die besten Spieler zu den schlechtesten Teams gehen, was ja auch fair ist, weil man so eben, sage ich mal, diesen Teams die Chance gibt, sich zu verbessern. Aber die Problematik ist halt einfach, dass diese Spieler dann bei den Teams gerne mal verschleudert werden. So. Und das ist eben auch genau das, was wir jetzt momentan bei den Jacksonville Jaguars sehen, das ist das, was wir schon bei den New York Jets gesehen haben und so weiter und so fort. Und das finde ich immer so ein bisschen schade, eben aus den gleichen Gründen, die du gerade eben schon genannt hast und gerade eben bei solchen Spielern. Deswegen gebe ich dir da absolut recht, aber ich muss tatsächlich auch sagen, ich sehe momentan nicht viel Upside. Vor allem, wenn wir uns den Rest der AFC mal so ein bisschen anschauen, da sind jetzt wenige Teams dabei, die krass Federn gelassen haben über die Offseason. Heißt, ich sehe da momentan tatsächlich eher noch ein engeres Rennen als in der letzten Saison, weil wir halt eben auch noch Teams mit dabei haben, wie zum Beispiel die Denver Broncos, die natürlich jetzt mit Russell Wilson krass aufgesteckt haben auf Quarterback. Du hast die Baltimore Ravens, über die wir jetzt gerade eben schon gesprochen haben, die was reißen müssen. Du hast mein Team, über das ich als nächstes sprechen werde, die was reißen müssen. Du hast die Indianapolis Colts, die ich als wahrscheinlich noch besser ansehe in dieser Saison, in der jetzt kommenden Saison als in der letzten. Also da wird es einfach verdammt schwer für die Jacksonville Jaguars nicht wieder unter den letzten drei zu landen. Ich glaube nicht, dass sie letzter Platz werden in der kommenden Saison, wobei wir da jetzt schon wieder fast bei unserer Hot-Take-Folge sind vor der kommenden Saison. Ich glaube nicht, dass sie letzter werden, aber ich sehe es eben auch nicht wirklich, dass sie aus diesem Dreiergespann New York Jets, Houston Texans und Jacksonville Jaguars irgendwie ausbrechen können.
Ich glaube aber auch nicht, dass die das müssen. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich gebe dir recht, dass die AFC extrem umkämpft ist und dass die Jaguars tendenziell zum schlechtesten Teamkreis gehören. Allerdings geht es mir da auch wirklich mehr um die Entwicklung des Teams. Es geht mir darum, hat Trevor Lawrence die vielleicht ein bisschen mehr Protection und muss nicht nach 2 Sekunden schon um sein Leben rennen? Kann Christian Kirk zumindest ansatzweise ein verlässlicher Borderline Number One Receiver sein? Kann diese Defense, auch wenn das jetzt weniger mit Trevor Lawrence zu tun hat, kann diese Defense sich weiterentwickeln? Kann Doug Peterson als Head Coach Trevor Lawrence weiterentwickeln? Also natürlich wird dieses Team wahrscheinlich nicht viele Spiele gewinnen in der kommenden Saison, weil die Qualität immer noch nicht on par ist mit dem, was in der Rest der Division oder in der Conference spielt. Aber wenn die Spiele competitive sind und Trevor Lawrence vielleicht eine Saison hat, in der er nicht seine Interceptions vielleicht halbiert und seine Touchdowns um 10 oder 15 erhöht, dann glaube ich, ist das schon eine Sache, auf die man aufbauen kann in Jacksonville. Und historisch in den letzten Jahren, glaube ich, ist das für die Jaguars schon ein enormer Schritt nach vorne. Und man kann dann wiederum mit in der kommenden Saison, also in der übernächsten quasi, den nächsten Schritt machen. Aber es muss halt erstmal der erste Schritt getan werden. Und in dem Fall ist es ein Baby-Step, aber es wäre schon schön, wenn die Jaguars ihn machen würden, denn wir reden eben von Drucksituationen, wenn sie ihn nicht machen, mit diesen ganzen teuren Verträgen, mit diesen Draft-Entscheidungen, dann, glaube ich, hat man in Jacksonville ein viel größeres Problem.
Fast unvorstellbar, dass die Probleme in Jacksonville noch größer werden können, als sie schon sind, aber ich gebe dir auf jeden Fall recht. Toll, jetzt hast du überzogen, Kevin, hast du super gemacht. So, wir gehen mal ganz kurz in die Pause und melden uns dann gleich wieder hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück aus unserer kurzen Pause hier bei Interception Football Talk auf meinsportpodcast.de. Dieses Mal mit Kevin Wieschüss und Patrick Rebin. Und bei uns geht es in dieser Woche um die AFC, um genauer zu sein, um die Spieler und Teams in der AFC, die jetzt in der kommenden Saison abliefern müssen. Ja, die unter ganz, ganz besonderem Druck stehen, jetzt vielleicht auch endlich mal das zu zeigen, für was sie in die Liga gekommen sind. Wir hatten gerade eben schon tatsächlich relativ spannende Diskussionen. Wir hatten ganz zum Start schon eine recht lange Litanei für Tua Tagovailoa. Jetzt gerade eben ging es dann zum Beispiel um die Jacksonville Jaguars oder eben auch um Lamar Jackson, den ich in den Ring geworfen habe. Und dadurch, dass ich bisher erst über einen Spieler gesprochen habe, jetzt Kevin schon sein Team ausgepackt hat, über das er unbedingt sprechen möchte, bin ich jetzt dran und werde mein Team auspacken, über das ich hier sprechen möchte. Und das sind die... Ja, du hast es gerade eben, Kevin wollte gerade eben schon einen Tipp von mir haben, wer sein könnte. Ich habe gesagt, Tipp gibt's nicht. Da hat er mal ein bisschen wild drauf losgeraten. Er hat tatsächlich fast jedes Team genannt. Entweder ist es oder könnte es sein oder ist es auf gar keinen Fall. Bis auf das Team, das ich meine und auf das ich hinaus will. Und um die ganze Sache noch ein bisschen in die Länge zu ziehen und noch ein bisschen spannender zu machen, lese ich dir jetzt einfach mal ein paar Spieler vor. Und stell dir dann eine Frage.
Okay, ich bin bereit.
So. Joey Bosa.
Okay.
Linval Joseph. Oi. Justin Herbert.
Ach komm.
Austin Eckler.
Oh Mann.
Keenan Allen. Jared Cook. Rashawn Slater. Corey Linsley. Wieso zum Fick ist dieses Team nicht in den Playoffs? Wie kann es sein, dass dieses Team nicht in den Playoffs steht? So, that's it. That's the tweet. Ende. Wie kann es sein, dass dieses Team nicht in den Playoffs steht? Sag's mir. Und wie kann es sein, dass du gerade eben nicht drauf gekommen bist, dass ich genau dieses Team nennen werde?
Also,
sorry, aber die Chargers stehen unter Druck. Wie gesagt, ich habe dir gerade eben das Team vorgelesen. Dieses Team ist krass. Offensiv wie defensiv. Und trotzdem steht es nicht in den Playoffs. Wieso nicht?
Naja, letzte Saison muss man ja zum Verteidigung der Los Angeles Chargers dazu sagen, dass sie quasi drin waren. Wenn sie sich einfach auf den Unentschieden am letzten Spieltag geeinigt hätten, wären sie drin gewesen. Nee,
Digga, aber quasi drin ist halt nicht drin, ne?
Ja, aber...
So, stattdessen standen dann die Steelers in den Playoffs.
Ja, das,
die Steelers.
Genau, das wollte niemand. Also niemand wollte sehen, wie Big Ben über 5 Yards... seine ganze Kraft reinlegen muss, um dann Checkdown-Pässe trotzdem in den Boden zu werfen. Das wollte, niemand wollte dieses Trauerspiel sehen, aber ja, also.
Ja, aber trotzdem stand Checkdown-Big Ben in den Playoffs und die Chargers nicht.
Ja, okay, das ist eine berechtigte Kritik und ich gehe auch mit, dass die Chargers in der kommenden Saison unter Druck stehen, aber ich hätte dir wahrscheinlich. Also ich könnte dir 10 Teams nennen, die mehr unter Druck stehen als die Los Angeles
alle natürlich,
Chargers.
Alle natürlich in der AFC,
die ja, 10 Teams. Ja, ja. Ich kann für 10 Teams aus der AFC ein Argument finden, warum sie mehr unter Druck stehen als die Los Angeles Chargers, weil ich vielleicht auch einfach, weil ich sehr behaftet bin und einfach nicht glaube, dass die Chargers die Playoffs nicht erreichen. Also...
Den Fehler habe ich letzte Saison auch gemacht, der hat mich dann 5 € gekostet.
Ja, also ich meine sicherlich, wir bewegen uns jetzt gerade in einem sehr theoretischen Raum zu glauben, also ob sie jetzt reinkommen oder ob sie nicht reinkommen. Das Team, gebe ich dir vollkommen recht, das ist halt stacked auf fast jeder Position. Sie haben in der Offseason viel Geld, also in der Free Agency Geld ausgegeben, haben im Draft dann nochmal nachgelegt, haben dann auch Khalil Mack noch geholt. Also die Moves, die Chargers gemacht haben, gehen so ein bisschen ja in die Richtung, wie es bei den bei den Cardinals vor ein paar Jahren war, als man gesagt hat, okay, wir investieren, wir holen jetzt die Andrew Hopkins und so weiter, weil wir unserem Quarterback die Waffen zur Seite stellen wollen, solange wir ihn nicht bezahlen
müssen.
Naja, come
on, also ich bitte dich, die Andrew Hopkins war jetzt keine krasse Entscheidung, sie haben ihn basically geschenkt bekommen.
Ja, ja, aber
du musst ihn. Sie haben die Houston Texans ausgeraubt.
Aber du musstest ihn trotzdem bezahlen. So, du musstest trotzdem deine Gehaltsliste.
Ja, Dicker, du musstest seine Flüge bezahlen. Mehr musstest du nicht bezahlen. So. Sein Gehalt bezahlt sich von selbst, weil es einfach fucking die Andrew Hopkins ist. Und ansonsten hast du ja auch nichts abgegeben für ihn. So, ja. Du hast einen dauerverletzten, underperforming Running Back abgegeben für einen der besten Wide Receiver der NFL.
Ja, ja. Also um auf deine Wahl zurückzukommen, ich bin jetzt nicht, also es ist jetzt kein, ich verlasse jetzt hier gleich meinen Arbeitsplatz-Take, aber ich, wie gesagt, die Chargers wären jetzt für mich nicht so krass unter Druck, also ich hätte jetzt nicht genannt, weil ich einfach glaube, dass es da andere Teams oder Spieler gibt. Eine Nachfrage wäre noch, die Chargers generell oder Justin Herbert?
Nee, die Chargers generell tatsächlich, weil ich habe ja, deswegen habe ich jetzt auch gerade eben so angefangen, wie ich angefangen habe in diesem Take, weil ich einfach, das, was du gesagt hast, ja, dieses Team ist einfach fucking stacked, ja, so, dieses Team ist built für die Playoffs, und dieses Team ist nicht built dafür, sich am letzten Spieltag qualifizieren zu müssen für die Playoffs, ja. Das ist nämlich das Ding, wir sprechen immer jetzt auch darüber oder immer noch darüber, dass sie sich ja, das ist ja der letzte Spieltag und mein Gott, ja, hätten sie gewonnen, hätten sich qualifiziert, hätten sie nicht gewonnen, hätten sie sich, oder dadurch, dass sie nicht gewonnen haben, haben sie sich nicht qualifiziert und so weiter und so fort so. Nein, wir reden bei diesem Team nicht über ein Team, das sich über den letzten Spieltag qualifizieren muss, ja, und dann eben gegen ein Team, das von Big Ben Roethlisberger angeführt wird, von Checkdown Roethlisberger angeführt wird, sich da die Playoffs wegschnappen lässt vor der Nase. Das ist nicht der Fall bei den Chargers. Wir reden bei den Chargers in meinen Augen von dem, was sie an Spielermaterial zur Verfügung haben, von einem Top-4-Team, vielleicht sogar Top-3-Team in der AFC, in meinen Augen. Und eben nicht von einem Team, das sich über den letzten Spieltag qualifizieren muss. So, das kommt nämlich auch noch dazu, ja. Klar, sie hätten sich in der letzten Saison fast für die Playoffs qualifiziert, aber sie sind kein Team, das sich über den letzten Spieltag der Regular Season qualifizieren muss. Nein, sie müssen sich viel, viel früher qualifizieren, in meinen Augen, so, ja. Also eigentlich solltest du dich bei den Chargers, vor allem auch bei dem Roster der Chargers, am letzten Spieltag entspannt zurücklehnen können und völlig egal, was weiß ich, dir einen 50-Burger von den Jets einschenken lassen, einfach nur, weil du denkst, fuck it, es ist mir so egal, wir stehen easygoing in den Playoffs und schaukeln jetzt am letzten Spieltag ein bisschen die Eier. So, das sind die Chargers in meinen Augen. Das ist das Team der Chargers, dafür ist das Team der Chargers aufgebaut und deswegen habe ich eben auch so angefangen, dass ich quasi erstmal die krassen Spieler der Chargers vorgelesen habe oder einige der krassen Spieler der Chargers genannt habe, weil ich bei diesem Team einfach nicht sehe, dass sie nur auf diesem Niveau agieren müssen, auf dem sie agieren, beziehungsweise, ja, wie gesagt, das ist für mich ein, vom reinen Roster-Potenzial her Top-4-Team mindestens, wenn nicht sogar Top-3-Team in der AFC, aber das zeigen sie eben nicht so. Wie gesagt, das hat mich letzte Saison schon 5 Euro gekostet bei unseren Hot Takes.
Ist denn sowas Persönliches? Möchtest du das sagen? Es ist einfach was Persönliches.
Nee, das ist nichts Persönliches. Ich meine, ich bin zwar Schwabe und ich stehe dazu und es hat mir sehr wehgetan. es ist tatsächlich vor allem einfach eine Enttäuschung gewesen. Einfach weil ich tatsächlich hyped war wegen des Teams und wegen des Rosters und wie das Team aufgebaut ist, ja, und dann eben enttäuscht wurde in dem Sinne, dass sie in meinen Augen wirklich weit hinter dem hergehinkt sind in der letzten Saison, für was sie eigentlich gebaut sind. Und ja, natürlich, sie hatten auch Verletzungsprobleme zwischendurch, das will ich auch gar nicht negieren, aber trotzdem habe ich dir gerade eben 10 Spieler oder so genannt, die den Unterschied machen können, fast, ja. Offensiv wie defensiv, ein genial aufgebautes Team. Und sorry, aber no fucking excuses, ja. Also irgendwo hört es halt auch dann auf, die Möglichkeit, Entschuldigungen zu finden. Und deswegen habe ich hier mich jetzt in der AFC tatsächlich für die Chargers entschieden. Einfach, weil sie meiner Meinung nach vom Roster Top 4 mindestens sind. Aber das eben bei weitem nicht auf den Gridiron legen. Und wir bei den Chargers nicht über ein Team sprechen sollten, das sich gerade noch so am letzten Spieltag irgendwie in die Playoffs reinzittert. Echt nicht.
Also der Grund meiner Frage war eben, dass ich, hättest du Justin Herbert genannt, wäre ich wahrscheinlich noch mitgegangen. Weil ich glaube, die Chargers als Ganzes, wenn sie in die Playoffs reinkommen, ist es ein Schritt nach vorne. So, man kann darüber diskutieren, reicht das mit diesem Team? Nein, gehe ich mit. Aber wenn dieses Team, muss in der kommenden Saison ja auch nicht den Super Bowl gewinnen oder ins AFC Championship Game kommen. Sie sollten, aber sie müssen nicht, weil dieses Team jetzt erst zu, also Justin Herbert ist noch sehr jung. Khalil Mack ist so der Einzige, so, ja, wo man sagt, eigentlich möchtest du jetzt mit ihm in der kommenden Saison schon was reißen, aber auch JC Jackson, selbst Joey Bosa, die Offense ist auch noch vergleichsweise jung, heißt alles, was über einen Playoff-Run vielleicht bis zur zweiten Runde hinausgeht in der kommenden Saison, wäre ein Plus. Justin Herbert hingegen muss in der kommenden Saison beweisen oder das bestätigen, was er in den ersten Jahren gezeigt hat, denn das Team
Naja gut, aber ich meine, es geht ja auch nicht nur, wenn wir gerade über Teamleistungen sprechen. Ich meine, klar, bei den Spielern, die wir vorhin genannt haben, bei denen geht es ums Alter. So, gar keine Frage, ja. Ich meine, bei Tua haben wir es vorhin gesagt, es geht darum, dass er langsam einen großen Vertrag bekommt, einen langfristigen Vertrag bekommt, 4-5 Jahre gebunden ist und dann eben, ja, langsam an der 30 kratzt, so, ne. Aber bei solchen Teams geht es eben auch darum, dass du dein Team bei Laune hältst, ja, dass du die Spieler, die in deinem Team sind, bei der Stange hältst und den Spielern eben aufzeigen kannst, ey, fuck man, wir haben hier ein geiles Roster, wir haben hier was vor und du hast die Chance, mit uns was zu erreichen und mit uns das zu erreichen, was du erreichen willst, sagen wir mal innerhalb der nächsten 4 Jahre, ja, so, also quasi so einen normalen mittleren Vertrag. Verlänger jetzt mit uns und du hast innerhalb der nächsten 4 Jahre die Chance, zumindest mal das AFC Championship Game zu sehen, wenn nicht sogar ein Super Bowl. So, da rede ich nicht über einen Ring, sondern einfach nur die reine Teilnahme in einem Super Bowl. Das musst du deinen Spielern vermitteln können, um deine Spieler langfristig zu halten. Ansonsten bricht dein Team auseinander. That's it. So, du musst deinen Spielern Perspektiven aufzeigen, vor allem glaubhafte Perspektiven aufzeigen, um deine Spieler bei Laune und beim Team zu halten. Ansonsten sind halt diese Unterschiedsspieler, die du hast und mit denen du vielleicht auch ganz gut bist, aber mit denen du, weil wie gesagt, sorry, aber das Roster ist einfach stacked, ja? Ich kann es nur nochmal wiederholen, die haben einfach ein fucking stacked Roster und du kannst diesen Spielern nicht vermitteln, wenn es jetzt wieder gerade so, weiß ich nicht, Wildcard-Runden aus ist oder so, ja, dann kannst du den Spielern nicht vermitteln, dass sich das bessert. Weil wie sollen sie denn noch großartig besser werden auf den Positionen, frage ich mich, ja. So, ich habe jetzt gerade, wie gesagt, du hast wirklich, also du hast mit Keenan Allen hast einen super Wide Receiver. Du hast mit Austin Eckler, wenn er fit ist, einen der besten Running Backs. Du hast mit Justin Herbert einen Quarterback, der auch mit so fucking vielen Vorschusslorbeeren in die Liga gekommen ist und so geile Anlagen hat. Du hast mit Joey Bosa einen Unterschiedsspieler in der Defensive. Also, sorry. aber was willst du mir erzählen, wo du dein Team noch krass verbessern möchtest, um dann plötzlich aus heiterem Himmel einen tiefen Playoff-Run zu starten? Jetzt ist die Zeit für die Chargers und die Zeit müssen sie nutzen. Ansonsten laufen ihnen die Spieler weg. Sukzessive, nach und nach, nicht alle auf einmal, aber sie müssen liefern, dass ihre Spieler bleiben und dass ihre Spieler, dass genau diese Unterschiedsspieler dann sich auch überlegen, hey, fuck, geil, hier sehe ich meine Zukunft, hier kann ich was erreichen, hier hole ich meinen nächsten Vertrag. Weil, sind wir mal ehrlich, für die meisten Spieler geht es vor allem am Anfang ihrer Karriere nicht um Geld, sondern um einen Ring. So, sie wollen diesen Ring haben, sie wollen diesen Titel gewinnen. Geld verdienen kommt dann später, wenn sie sich einen Namen gemacht haben. Aber erstmal geht es um den Ring. Heißt, die Spieler gehen dahin, wo sie diesen Ring sehen können. That's it.
Ja, also ich deine Argumentation ist total schlüssig. Ich sehe halt, also die Abstufung ist eben für mich, das beschränkt sich nicht auf die kommende Saison. Also wie, ich kann es nur wiederholen, wenn die Chargers in der kommenden Saison die Playoffs erreichen und Justin Herbert das beweist oder das bestätigt aus den letzten Jahren, dann müssen die Chargers in der übernächsten Saison auf jeden Fall einen tiefen Run, wenn nicht die Super Bowl-Teilnahme vorweisen. Kommende Saison geht es für mich noch darum, einen Schritt nach vorne zu machen für dieses Team, weil dann eben auch das Alter bei Spielern wie Khalil Mack oder Joey Bosa langsam ein Thema wird. Aber wie gesagt, ich gebe dir grundsätzlich recht, Druck ist da, er ist nur nicht so groß, wie du ihn mir gerade weismachen möchtest.
Da sehe ich dich aber tatsächlich ein Jahr zu spät, muss ich sagen. Weil der Druck, in die Playoffs zu kommen, der war letzte Saison schon da. Ja, also dass sie mit diesem Team in die Playoffs kommen hätten müssen, das war in der letzten Saison schon da. Diese Saison wären wir eigentlich bei einem mittleren Playoff-Run in meinen Augen. Ja, also nicht irgendwie hier, wie gesagt, gerade so in die Playoffs zittern und dann in der Wildcard-Runde rausfliegen, sondern wir sprechen in meinen Augen hier jetzt über Semis. Ja, so. Das ist der Punkt einfach für mich.
Okay.
Über dieses, oh, sie müssen sich für die Playoffs und oh, sie sollten froh sein, dass sie sich für die Playoffs qualifiziert haben, das war letzte Saison. Das ist diese Saison nicht mehr der Fall. Das war letzte Saison, diese Timeline dafür. Und diese Saison sollten sie eigentlich schon einen Schritt weiter gehen, um sich dann quasi in der nächsten Saison in Richtung spätestens in Richtung Championship Game oder sogar Super Bowl orientieren zu können.
So.
Das war schon wieder ein viel zu langer Take. Deswegen gehen wir an der Stelle auch mal ganz kurz in die Pause. Und ich habe jetzt schon ein bisschen Angst vor meinem Spieler, den ich jetzt noch habe, wie dieser Take ausarten wird. Bis gleich. Da sind wir auch schon wieder zurück aus unserer kurzen Pause hier bei Interception, der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir sprechen in dieser Folge über die AFC, um genau zu sein, um Kandidaten der AFC, Spieler und Teams, die in dieser Saison unter besonderem Druck stehen. Das kann aus verschiedenen Gründen sein. Wir haben jetzt schon zwei sehr lange Takes gehabt, den ersten über Tua Tagovailoa, den zweiten jetzt gerade eben über die Los Angeles Chargers. Außerdem haben wir auch schon gesprochen über Lamar Jackson und auch über die Jacksonville Jaguars. Fällt mir jetzt gerade eben erst auf, dass wir im gleichen Take über Lamar Jackson und die Jacksonville Jaguars gesprochen haben. Genau mein Humor. Und Kevin, ich glaube, du hast noch einen Spieler vorbereitet.
Ja, tatsächlich kein Spieler, sondern eine Person aus dem Front Office. Und zwar aus dem Front Office der Cleveland Browns. Und zwar ist es, es ist Andrew Berry. Der ist seit Januar 2020, wenn ich mich recht entsinne, General Manager der Cleveland Browns. Und ich denke, wir müssen jetzt nicht groß das Fass aufmachen mit Deshaun Watson. Wir können es dabei belassen.
Definitiv nicht.
Wir können es dabei belassen.
Der Name sagt mir auch gar nichts.
Wir können es dabei belassen, dass die Cleveland Browns eine ganze Menge aufgegeben haben, um ihn zu holen, weil sie der Meinung waren, wie auch immer, dass Baker Mayfield, der bisherige Quarterback, nicht die Antwort ist. Und sportlich, in der Theorie, macht dich Deshaun Watson besser. Nun lässt sich aber diese Entscheidung, Deshaun Watson zu holen, nicht isoliert von dem betrachten, was man eben aufgegeben hat. Also die Cleveland Browns sind eigentlich schon vor drei, vier Jahren All-In gegangen, haben damals Odell Beckham Jr. geholt, haben Draft Capital aufgegeben, haben Kareem Hunt geholt, der auch mit einer, ironischerweise, mit einer nicht ganz sauberen Vita kam. Sie haben die Defense aufgebessert. Also sie haben alles darauf gesetzt, endlich Erfolg zu haben. Das hat sich dann auch in gewisser Weise ausgezahlt, weil man eben die Playoffs erreicht hat. Dann hat man auch mal ein Playoff-Spiel gewonnen. Auch wenn es daran lag, dass die Pittsburgh Steelers sich in den Playoffs selbst zerlegt haben. Das war wirklich ein historisch amüsantes.
Oh, sorry, ich habe mich gerade an mir selber verschluckt, aber es war geil, wollte ich sagen.
Ja, das war historisch amüsant, muss man sagen. Nicht für Steelers-Fans, also, aber objektiv betrachtet schon. Jedenfalls.
Im 57. Quarterback auf dem Roster.
Ja, jedenfalls war das ein Fortschritt für die Cleveland Browns. Und nun hat man aber gesagt, wir möchten nicht nur gut in den Playoffs sein, sondern wir möchten den ganz großen Wurf schaffen. Und da eben diese Deshaun Watson, der Trade. Dazu hat man jetzt mit David Njoku den Tight End langfristig ans Team gebunden. Man hat Amari Cooper via Trade von den Dallas Cowboys geholt. Musste dafür jetzt nicht so viel aufgeben. Aber das sind alles Moves für ein Team, das jetzt gewinnen möchte. Und es ist halt jetzt eine Situation bei den Browns, ein bisschen abhängig davon natürlich, spielt Deshaun Watson in der kommenden Saison? Ich hoffe nicht. Aber wenn er spielt, und davon gehen wir jetzt in diesem theoretischen Raum einfach mal aus, dann müssen die Cleveland Browns nicht nur die Playoffs erreichen, nicht nur ein Playoff-Spiel gewinnen, sondern mindestens ins Championship-Game kommen. Denn ja, alles andere wäre mit diesem Team, ist ein bisschen ähnlich wie dein Take mit den Chargers, vielleicht nicht ganz so drastisch, aber immer noch in dieselbe Richtung. Alles andere ist mit diesem Team eine Enttäuschung. Und da ist Andrew Berry der Federführende. Er ist derjenige, der sich dafür eingesetzt hat oder der die Verantwortung getragen hat, einen David Njoku zu halten, Thailand dem viel Geld zu bezahlen, Deshaun Watson zu holen. Quasi zu sagen, Baker Mayfield ist nicht die Antwort, auch wenn er wahrscheinlich nicht so teuer wäre. Also all diese Moves, die die Cleveland Browns auch in dem Draft gemacht haben, die dieses Team zweifelsohne auf dem Papier besser gemacht haben, die müssen sich in der kommenden Saison auszahlen. Und wenn sie das nicht tun, dann ist das Problem der Cleveland Browns, dass das Experiment ja nicht als gescheitert erklärt werden kann oder für gescheitert erklärt werden kann. Denn du hast dir schon Watson trotzdem die nächsten Jahre. Also du hast ihm einen unfassbaren Deal gegeben, der komplett garantiert ist. Du kannst nicht weg. Dieses Team muss Erfolg haben. Und es würde mich dann auch nicht mal wundern, wenn dann plötzlich Head Coach Kevin Stefanski wieder auf dem wackeligen Stuhl sitzt, einfach weil es eine Saison nicht funktioniert hat. Also die Browns setzen alles darauf, dass es endlich klappt mit dem Erfolg. Und das muss in der kommenden Saison mit Deshaun Watson in Klammern einsetzen.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ist halt auch so ein bisschen die Frage, wer dann am Ende in der Saison auf Quarterback spielt. Ich sehe es momentan noch nicht so ganz, dass dieser Typ Quarterback steht.
Ich auch nicht.
Wenn ich ehrlich bin. Also ich meine, hey, wir sprechen jetzt mittlerweile von mehr als 60 Anschuldigungen gegenüber ihm. Ich sehe ihn nicht spielen. Und ich hoffe sehr, dass er nicht spielt. Und ich hoffe auch sehr, dass die, ich meine, wir reden von moralischer Verdorbenheit, dass du so einen Spieler überhaupt so viel Geld bezahlst, der so eine Scheiße am Stecken hat. Und sorry, aber bei 66 Frauen, glaube ich, sind es mittlerweile, die Anschuldigungen gegen ihn erheben. Das kommt nicht von irgendwo, das
Harte.
Und das sind keine irgendwelche, das sind keine, da weiß ich nicht. Also ich meine, sorry.
Es sagt schon was aus, wenn, selbst wenn nur ein Zehntel davon stimmt, ist es trotzdem extrem scheiße. Also das, wenn es nur 1% ist, ist es schon scheiße. Und das ist, sagt halt schon einiges darüber aus, auf welchem abgrundtief menschenunwürdigen und niveaulosen Level wir uns eigentlich hier bewegen, wenn wir über ihn reden.
Absolut, definitiv. Und deswegen wollte ich jetzt gerade eben auch noch sagen, stimme ich dir absolut zu, vor allem, weil ich meine, sorry, aber diese Anschuldigungen gegenüber ihm gab es ja schon länger, ja, die gab es schon, als er von den Cleveland Browns, also die Cleveland Browns waren voll aware, was sie sich da für ein Subjekt in ihr Team holen. Es ist schon ziemlich dumm eigentlich, wenn du dann nicht irgendeine Klausel in den Vertrag gepackt hast, so nach dem Motto, wir bezahlen dich nur, wenn du spielst oder wenn du, weiß ich nicht, deinen Lifetime-Ban bekommst, dann bezahlen wir dich nicht oder so. Weißt du, wie ich meine? So,
ja.
Das ist schon dumm. Das wäre schon dumm. Das wäre schon Endlevel-dumm. Wobei man natürlich auch dazu sagen muss, okay, vielleicht haben sie es ihm extra nicht reingeschrieben, weil sie gesagt haben, hier, guck mal, bei uns kriegst du dein Geld, egal was rauskommt, was natürlich menschlich ekelhaft wie Sau wäre, so, ja. So nach dem Motto, hey, uns ist egal, was du da für eine Scheiße fabriziert hast und was für ein widerlicher Kerl du bist. Wir bezahlen dich trotzdem, wenn du zu uns kommst, Digga.
Da muss man ja auch die anderen Teams, die mit in der Verlosung waren, muss man da ja auch in die Verantwortung ziehen. Also die Tatsache, dass er letzten Endes bei den Browns gelandet ist, spielt halt da so ein bisschen mit rein. wie du gesagt hast, es war eben ein Wettbieten. Und die Tatsache, dass er sich für die Browns entschieden hat, macht die Browns nicht als einziges Team scheiße, sondern eigentlich alle Teams, die überhaupt in Betracht gezogen haben, ihn zu holen.
Ja, gut, wobei die Browns halt, ne, dadurch, dass sie ihn gelandet haben, müssen sie ihm ja irgendwas geboten haben, was die anderen Teams ihm nicht bieten konnten. So.
Ja, das komplett
garantierte Gehalt. Und das könnte halt eben, und das könnte eben dieses komplett garantierte Gehalt sein. Und das ist schon ekelhaft, so, ne? Deswegen, ja. Aber gut, wie gesagt, ich will nicht über diesen Typen sprechen. Ich will es einfach nicht. Deswegen habe ich jetzt noch einen Spieler im Angebot und ich will einfach deine Reaktion sehen.
Oh Gott.
Es ist Baker Mayfield.
Oh Gott.
So, ich kann das und ich kann das, ei, ich kann ei, das ei, auch begründen.
Ei, vom Regen in die Traufe.
Ich kann das. deswegen habe ich gerade eben auch in der Pause gemeint, ja, nimm mal Andrew Berry, mein Spieler passt ganz gut dazu. Mhm. So, warum Baker Mayfield? Ich glaube, nach meiner Begründung, warum ich hier jetzt Baker Mayfield nenne, wirst du mir zustimmen. Mhm. So, warum Baker Mayfield? Jetzt, welcome to my TED Talk. Warum Baker Mayfield? Weil, aus den ganzen Gründen, die wir gerade eben genannt haben, Baker Mayfield ist auch als Promising Quarterback in die Liga gekommen. Baker Mayfield hat es nicht geschafft, von sich so zu überzeugen, wobei dann natürlich auch noch andere Probleme mit reingespielt haben, weil das Team jetzt vielleicht auch nicht dann immer so viel Crunch hatte und so weiter und so fort. Also wir sprechen jetzt hier nicht über ein Team, wie ich es gerade eben bei den Chargers gesagt habe, wo ich halt sage, okay, Dicker, hier werf da irgendeinen Spieler rein, den du möchtest und das Team geht durch die Playoffs durch, so. So war es ja nicht bei den Cleveland Browns, ja. Ich will nicht negieren, dass Baker Mayfield Probleme hat, dass Baker Mayfield nicht so gut ist, wie er vielleicht am Anfang oder vor seiner Karriere gehalten wurde. Aber Baker Mayfield hat jetzt vielleicht sogar eine einmalige Chance. Ja? Und diese einmalige Chance ist, den Cleveland Browns zu zeigen, wie wichtig er für sie ist. Ja? Wir sprechen immer über the best ability is availability.
Aber so. Reden wir von
also, jetzt ja, haben wir okay.
Nee, mach weiter, sorry.
Jetzt haben wir hier zwei Quarterbacks. Gegen den einen sind gerade mehr als 60 Klagen wegen sexuellen Missverhaltens, kann man das so nennen?
Ja.
Sexueller Belästigung trifft es wahrscheinlich besser. So. Und der andere Quarterback ist der, der jetzt quasi für Deshaun Watson geschasst wurde, der für Deshaun Watson im Roster, in der Depth Chart auf Platz 2 verbannt wurde, der aber immer noch beim Team ist und jetzt alle Zügel in der Hand hält. Ja? So, wenn die Browns in dieser Saison was reißen wollen, dann geht das nur über Baker Mayfield, weil ich nicht glaube, dass Deshaun Watson in dieser Saison eine Minute Snaps in der NFL sehen wird. So. Heißt, Baker Mayfield ist jetzt in der glücklichen Position, dass er entweder sagen kann, fuck you, ihr habt nicht an mich geglaubt, ich bin raus. Oder dass er sagen kann, okay, ihr habt nicht an mich geglaubt, aber ich beweise euch jetzt, dass das falsch war und ich beweise euch jetzt, dass ich euer Quarterback bin. Aber dafür hat er wahrscheinlich nur eine Saison Zeit. Deswegen steht er in dieser Saison jetzt extrem unter Druck, um sich zu beweisen, um sich bei den Browns zu beweisen, ja, dass er ihr Quarterback Nummer 1 ist, Best Ability, Availability. Ja, nochmal darauf zurückzukommen, zum einen. Zum anderen, dass er der Quarterback ist, den sie eigentlich wollen. Ja, weil er eben, es gab gegen ihn ja auch schon, sage ich mal so, gewisse Geschichten aus seiner College-Zeit. Aber die waren bei weitem nicht auf diesem Niveau wie das, was jetzt gegen Deshaun Watson vorgebracht wird. So. Ja? Heißt, er kann ihnen jetzt in dieser Saison zeigen, ey, fuck, ich bin euer Quarterback, setzt lieber mal auf mich, weil ich bin da, wenn ihr mich braucht und ich lasse euch im Gegensatz zu dem, was ihr mir angetan habt, auch nicht hängen. So, ich werde diese Saison für euch als Cleveland Browns Quarterback auf dem Platz stehen, spielen und mein bestes Spiel, das ich habe, versuchen rauszubekommen, versuchen zu finden und versuchen auf den Platz zu legen. Und wenn es bei den Browns nicht klappt, dann hat er genau das für andere Teams gezeigt, ja? Dann hat er genau das gezeigt, was ich jetzt gerade eben gesagt habe, was er den Cleveland Browns zeigen sollte. Ja, dass er resilient genug ist, zu sagen, fuck it, ihr habt mich scheiße behandelt, trotzdem spiele ich für euch. Trotzdem bin ich euer Quarterback Nummer 1, trotzdem versuche ich das Beste rauszuholen, was ich in meinem Game finden kann. Das zeigt er dann anderen Teams. Und sorry, aber wir haben hier echt einige Teams in der NFL, die sich wahrscheinlich die Finger lecken würden, so einen Quarterback wie Baker Mayfield als Nummer 1 Quarterback zu haben. So, das ist mal Nummer 1. Und Nummer 2 ist halt, ja, er muss jetzt auch dann wirklich, wenn er nochmal irgendwas in dieser Liga erreichen will, dann muss er es jetzt auch langsam mal zeigen. So, weil dann kommen wir nämlich auch langsam mal so in die Altersdiskussion bei ihm rein. Vor allem, wenn er jetzt, sag ich mal, vielleicht noch ein Jahr auf der Bank rumdödelt bei den Browns, vorausgesetzt, Watson kann spielen, was ich, wie gesagt, nicht glaube. Dödelt jetzt noch ein Jahr rum auf der Bank bei den Browns, wird dann vielleicht von dem Team gesigned, teilt sich dann vielleicht die Snaps erstmal mit dem Quarterback und spielt dann in, weiß ich nicht, 2-3 Jahren vielleicht wieder voll. Das ist zu spät. Er muss jetzt damit anfangen, das zu zeigen, was er eigentlich kann. Und er muss jetzt damit anfangen zu zeigen, ihr habt mich scheiße behandelt. Das merke ich mir. Das merke ich mir aber erst für meinen nächsten Contract. Ja? Und das zeige ich euch jetzt nicht, indem ich diese Saison scheiße spiele, weil ich euch ins Reindrücken möchte. Und genau deswegen steht Baker Mayfield für mich unter Druck in der kommenden Saison, was zu zeigen und sein bestes Spiel auf den Platz zu legen für die Cleveland Browns. Für die er meiner Meinung nach extrem safe spielen und starten wird in der kommenden Saison.
Liebes meinsportpodcast.de-Team, ich weiß, in der Regel sollen die Takes nicht zu lang sein. und ich weiß, unsere lieben Hörerinnen und Hörer erwarten jetzt auch, dass wir langsam zum Ende kommen, aber ich kann das nicht so stehen lassen.
Du musst mir einfach nur zustimmen.
Ich hatte ja jetzt ein paar Minuten Zeit, mir Gedanken zu machen, wie ich darüber denke, über diesen Take. Und also hättest du einfach gesagt, Baker Mayfield steht unter Druck, weil er beweisen muss, dass er einen Platz in der NFL verdient, dann hätte ich dir wahrscheinlich noch zugestimmt. Aber diese Luftschlösser, die du dir hier versuchst zu erbauen, mit dem, er startet für die Cleveland Browns, weil Deshaun Watson nicht spielen wird und er beweist den Browns, dass er der Starter ist und wenn nicht, dann wird ein anderes Team von ihm überzeugt sein. Also da sind so viele Theorien und so viele What-Ifs drin, das ist sehr wild. Also ich, wie gesagt, beim zweiten Teil, dass er beweisen muss, dass er in dieser Liga noch einen Platz hat, da gehe ich total mit. Baker Mayfield hat bei den Cleveland Browns eigentlich keine Saison durchgehend überragend gespielt, in der er nicht von seinen Running Backs getragen wurde. Also er hat nie mehr bewiesen als Jared Goff. Und Jared Goff hat sein Team, wie auch immer, mal in den Super Bowl geführt. Baker Mayfield hat nichts dergleichen getan. Er will von irgendeinem Team bezahlt werden. Er will bei irgendeinem Team starten. Er will kein Backup sein. Heißt, all diese Punkte spielen damit rein, dass ich da mitgehe. Ich kann das quasi kurz halten, damit entkräften, dass ich nicht glaube, dass Baker Mayfield zu Beginn der kommenden Saison bei den Cleveland Browns spielen wird. Ich glaube, sie werden ihn entweder entlassen und er wird dann irgendwo gesigned oder sie werden ihn vorher traden.
Aber welche Alternative haben die Browns denn momentan? Wie gesagt, ich gehe fest davon aus, dass Deshaun Watson nächste Saison nicht spielen wird. Mit der Masse an Vorwürfen, die jetzt gegen ihn vorgebracht wird, wird dieser Mann nächste Saison nicht spielen. Zumindest nicht am Anfang.
Ich glaube, dass die Cleveland Browns haben, glaube ich, sein Gehalt ja sowieso für die kommende Saison sehr reduziert, weil sie auch nicht davon ausgehen. Ich glaube halt nicht, dass du Baker Mayfield zwangsläufig halten kannst. Also ich glaube, der ist ja jetzt auch excused vom Minicamp. Ich gehe nicht davon aus, dass er mit dem Team im Sommer, in der Vorbereitung irgendwelche Raps macht. Ich glaube, alles wird darauf ausgelegt sein, dass man ihn vorher tradet, weil das Teamgefüge auch so zerrüttelt ist, dass du nicht mit Baker Mayfield als deinem Starter in die kommende Saison gehen kannst. Dann nimmst du es.
Aber wer ist denn
du die nimmst es lieber in Kauf, dass du mit irgendeinem Veteran hoffst, die Saison irgendwie umzukriegen, weil ich glaube auch nicht, dass dir Sean Watson die ganze Saison fehlen wird. Ich gehe davon aus, vielleicht die Hälfte. So, die NFL ist nicht die strafrechtliche Instanz. Sie werden ihn für 6, 7, vielleicht 8 Spiele sperren, vielleicht 10, ähnlich wie es bei Ezekiel Elliott war. Und dann wird sich die Sache erledigt haben. Und ich glaube, die Browns werden eher darauf setzen, dass als Übergangslösung irgendwie einen Veteran die Spiele macht, bis Deshaun Watson zurückkommt, als dass sie mit Baker Mayfield in die kommende Saison gehen. Denn natürlich kann es so laufen, dass sie sein Trade-Value erhöhen und so weiter. Aber Baker Mayfield ist für mich auch nicht der Typ, der sich für dieses Team nochmal aufreißen möchte. Der für dieses Team nochmal zeigen möchte und sie gegebenenfalls mit der Qualität, die dieses Team ja zweifelsohne hat, sie in die Playoffs führt. Also er sagt dann doch eher, ihr wollt Deshaun Watson, der spielt nicht, dann seht zu, wie dieser Karren in der Saison richtig gegen die Wand fährt. Denn du sagst es, Baker Mayfield wird irgendwo unterkommen. So, er muss sich dann, er muss sich halt beweisen, wo immer er hingeht. Und ich glaube, Teams wie die Seattle Seahawks sind da eine ganz gute Adresse wahrscheinlich. Also es gibt vielleicht auch die Carolina Panthers. Also der Bedarf wird da sein. Und ich glaube nicht, dass er dafür spielen muss. Ich glaube auch nicht, dass er dafür spielen wird, weil er weiß, dass er auch so ein anderes Team findet, weil die Cleveland Browns wissen, dass sie ihn nicht halten möchten und können.
Ich muss tatsächlich, wie gesagt, ja, er wird ein anderes Team finden, ja, er wird auch seinen Value haben, aber ich sage eben, dass wenn er die Saison bei den Cleveland Browns spielt, trotz aller Widrigkeiten und eben quasi das, was außen rum passiert, ausblenden kann und sich einfach nur auf sein Spiel, auf seinen Football konzentriert, dann erhöht er seinen Value nochmal extrem, weil es bei ihm ja auch schon häufiger so ein bisschen die Diskussion darum gab, so wie sehr kann er sich auf seinen Football konzentrieren und das, was drumherum irgendwie mal vielleicht, wenn was schief läuft oder so, das ist ja auch immer so dieses Ding, ja, wenn drumherum, du musst das ausblenden können als Quarterback. Und das könnte er eben diese Saison bei den Browns unter Beweis stellen.
Im Umkehrschluss kann es aber auch so laufen, dass es nicht funktioniert, weil dieses Teamgefüge so zerrüttelt ist und das überhaupt nicht funktioniert und denn sein Trade-Value, nicht nur sein Trade-Value geht enorm in den Keller, sondern sein Value generell. Und andere Teams sagen sich, boah, den als Starter wollen wir jetzt eigentlich auch nicht mehr. Jetzt ist der letzte Eindruck.
Ich habe nie gesagt, dass es nicht backfeiern könnte. Auf gar keinen Fall.
Genau. Das sehe
ich und definitiv genauso.
Deswegen glaube ich, dass Baker Mayfield das nicht machen wird.
Ja, aber ich sehe halt eben die Chance, dass er seinen Value krass erhöhen kann, wenn er die Saison Resilienz zeigt und eben für die Browns spielt, trotz all dessen, was vorgefallen ist. Und ganz kurz noch zu deiner mit hier Deshaun Watson. Ich glaube tatsächlich, die NFL muss gucken, dass sie ihn so schnell wie möglich rausbekommt, weil ich habe jetzt vorhin erst einen Tweet oder heute Mittag einen Tweet gelesen, dass jetzt wohl teilweise sogar schon Teams, also namentlich die Houston Texans, in die Klage mit aufgenommen werden, weil davon ausgegangen wird von der Klägerseite, dass sie davon wussten, von diesen ganzen Geschichten oder zumindest von teilweise den Geschichten und das Ganze zu vertuschen versucht haben. Ja? Das ist jetzt eine Dimension, wo nicht nur ein Spieler Schaden nehmen kann, sondern wo wirklich die komplette Liga Schaden nehmen kann. Und das wird sich auch ein Roger Goodell, ich meine, wir haben schon oft genug darüber gesprochen, wie milde und wie lächerlich die Strafen von Goodell teilweise sind, für Vergehen von Spielern, gerade auch was natürlich diese ganzen Gewaltvergehen gegenüber Frauen und so weiter bei manchen Spielern angeht, so. Wo es ja wirklich teilweise lächerlich war, wo du fürs Kiffen im Minicamp härter bestraft wurdest, als wenn du deine Freundin irgendwie geschlagen hast. So. Aber ich glaube, wenn es darum geht, dass Teams und Liga beschädigt werden, dann muss auch ein Goodell durchgreifen und wird das auch tun. Deswegen glaube ich nicht, dass es bei Watson bei 6-10 Spielen bleibt. Und gehe fast davon aus, dass wir ihn diese Saison nicht sehen werden, zumindest, wenn nicht sogar noch für länger.
We will see.
So, Ich glaube, damit sind wir durch. Schreibt uns gerne einfach auch mal, ich meine, ihr findet uns ja überall auf Social Media, Twitter, Instagram @InterceptionFT und bei Facebook Interception Football Talk. Schreibt uns doch gerne auch einfach mal, wie ihr unsere Takes seht, die wir jetzt hier heute vom Stapel gelassen haben, wie ihr die Teams, die Spieler bewertet, die wir hier genannt haben. Und schreibt uns auch gerne einfach mal eure Spiele. Ja? Wenn ihr sagt, hey, okay, kann ich vielleicht nachvollziehen, eure Spieler, aber ich hätte da noch Spieler X, Spieler Y und Team Z, so, die ich da auf jeden Fall auch sehen würde. Schreibt uns das einfach gerne mal, ja? Schreibt, kommentiert, Drucode, wie man das ja auf Twitter so schön nennt, oder Drücode, ja? Also drüber kommentieren, drunter kommentieren auf Twitter. Schreibt uns gerne auch einfach eine Nachricht, wenn ihr Bock habt. Und bleibt weiterhin fix dabei, Interception der Football Talk auf meinsportpodcast.de. Wir freuen uns, dass ihr uns zuhört und ihr könnt euch natürlich auch über mehr und geilen Content von uns freuen, denn wie gesagt, wir laufen langsam in Richtung Saisonstart und natürlich dementsprechend hibbelig werden wir langsam. So, damit sind wir raus. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Interception.
Touchdown.
Der Football Talk auf meinsportpodcast.de.